Wir sind im Moment in einer Serie Anbetung. Und Abrina hat uns letztes Mal schon so gut erklärt von den sieben hebräischen Begriffen, was Lobpreis, mit welcher Form man kann von Gott kommen. Und wenn wir in Duden hineinschauen, zum Thema Anbetung, dann steht dort, kommen Wörter wie bewundernde Verehrung, Vergötterung. Ich denke, dass wir alle etwas haben, wo wir bewundern, verehren oder vergöttern in unserem Leben. Wir können Geld vergöttern, wir können unsere Karriere vergöttern, wir können die Schönheit vergöttern, irgendeine Ideologie oder Philosophie vergöttern. Wir haben so viel, wo wir könnten vergöttern. Wir können einen Gott vergöttern oder wir können sogar uns selber vergöttern. Und jetzt gerade haben wir gesungen, Jesus, bist du das Zentrum von meinem Leben. Also nicht das Geld das Zentrum, nicht die Karriere das Zentrum, sondern du, Gott, du, Jesus, sollst das Zentrum von meinem Leben sein. Das ist Anbetung. Das, wo wir arbeitet, an das haben wir unser Herz gehängt. Und letztlich gibt es nichts, oder ist das nicht möglich, dass wir nichts arbeitet. Irgendetwas beten wir an, denn wenn wir schauen, wofür sind wir als Menschen bestimmt. Es wäre jetzt spannend, wenn ich würde fragen, für was sind wir als Menschen geschaffen, für was sind wir bestimmt? Die einen würden vielleicht sagen, wir sind dazu bestimmt, die Bestimmung vom Menschen ist es, gerettet zu werden, von Neuem geboren zu werden, Kind Gottes zu sein. Vielleicht würdest du aber auch sagen, nein, unsere Bestimmung ist es, Gott zu dienen, ihm gehorsam zu sein und in der Heiligung zu leben. Vielleicht sagst du auch, nein, die Bestimmung vom Menschen ist eigentlich eine innere Veränderung, Erneuerung im Heiligen Geist zu erfahren und so Jesus immer ähnlicher zu werden. Und ich kann euch sagen, all die Sachen, die stimmen zwar, aber sie treffen letztendlich doch nicht das Zentrum, gehen am Entscheidenden vorbei. Denn biblisch gesehen liegt die Bestimmung vom Menschen in der Anbetung, im Lobpreis Gottes. Der Gehorsam gegenüber Gott ist wichtig. Die Veränderung und Erneuerung von unserem Leben ist wichtig, aber sind nur ein Teil von einer grossen Bestimmung von uns Menschen, nämlich Gott arbeiten. Und ein sehr grosser, bewegender, toller Abschnitt in der Bibel behandelt genau das. Und das werde ich kurz mit euch hineinschauen im Epheserbrief, gerade im ersten Kapitel, ab dem Vers 3. Da fängt so an: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also, es fängt mit einem großen Lob an, mit einer unmissverständlichen Aufforderung, Gott zu loben. Aufforderung für Lobpreis. Und dann geht es relativ schnell in die Tiefe hinein. Der Apostel Paulus, der tut da weit zurückgreifen in die Vergangenheit. Er redet davon, dass Gott von Grundlegung von dieser Welt Menschen erwählt und vorbestimmt hat, um sie zu seinen Kindern zu machen. Das ist sein Ziel. Er will Menschen zu seinen Kindern machen. Und er redet davon, dass sich Gottes Liebe äußert, indem er einzelne Menschen zum ewigen Leben, zur Rettung, zur Gotteskindschaft erwählt. Und das heißt dann so, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt geht es nämlich so weiter. Wofür all das? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Das Ziel vom Handler vor Gott, warum er das alles gemacht hat, ist immer arbeitig, ist Lob Gottes. Und dann kommt eben dann, wenn wir mal weitergehen, in den Versen 7 bis 12, da erklärt er recht zentrale Moment. Er erklärt Erlösung, Vergebung von der Sünde, dass wir ein Reichtum haben in seiner Gnade. Dass es ein Geschenk ist. Und dann heißt es im Vers 12, wofür das alles? Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Also, dafür ist das alles. Und es wird wieder deutlich, das Ziel von diesen grossen Taten von Gott, dass er Menschen erlöst hat, dass er Vergebung von der Sünde gibt, dass er seine Gnade ausspricht. All seine Taten haben das Ziel Anbetung, Lob Gottes. Und damit ist bei Paulus immer noch nicht Schluss. Er redet immer noch weiter davon, erzählt von diesen grossen Taten und dann redet Paulus vom Heiligen Geist. Dass Jesus gesagt hat, ich muss gehen, damit ich euch den Heiligen Geist kann schicken und der wird euch versiegeln. Das heisst, er wird euch, in Luther heisst als Unterpfand geben. Als feste Gewissheit vom ewigen Leben. Und dann heisst es da, der hat den Wind da verschlagen. Das ist nicht der Heilige Geist. Da heißt dann am Schluss, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wieder sehen wir, das Ziel vom Handler vor Gott ist Arbeitig. Ist Lob Gottes. All das, wo er gemacht hat, wo er tut, wo er im Sinn ist, hat alles zum Ziel Anbetung Gottes. Im Philipperbrief wird uns das dann auch deutlich vor Augen geführt, wenn im Kapitel 2 beschrieben wird, wie der Weg vom Sohn Gottes ist, dass er, der in göttlicher Gestalt war, auf die Erde gekommen ist, dass er Mensch wurde, sich erniedrigt hat. Und dann kommt das eigentliche Ziel im Vers 10 bis 11. Damit in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und da merkt man wieder, warum ist das alles passiert? Arbeitig. Das Ziel ist immer Arbeitig vor Gott. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt, mit einem Tier verglichen zu werden. Ich mache es jetzt einfach einmal. Dunja hat mir vorhin auch so lebhaft erzählt, wie sie einmal live Pinguin erlebt hat. Und das ist ja mega interessant bei diesen Pinguinen, vielleicht haben das sie selber mal beobachtet im Zoo. Ist also mega spannend und auch ein bisschen belustigend, wie die an Land unterwegs sind, die gewackelt so, alles ein bisschen kurlig, also so ein bisschen komisch. Sieht ein bisschen unbeholfen aus, wenn die so an Land sind. Wir haben uns dann die Frage gestellt, wie ist das, wenn die auf dem Bauch sind, wie stehen die wieder auf? Und darum geht es nicht. Habt ihr schon mal beobachtet, wie das ist, wenn Pinguin ins Wasser gehen? Wow! Plötzlich sind die wendig, die sind nicht mehr wieder zu erkennen. Die bewegen sich völlig anders. Du denkst, wow, was ist das für ein Tier? So habe ich das an Land gar nicht erlebt. So unbehebig, so träg, so komisch, kommt nicht recht führen und müssen da über etwas drüber gumpen. Aber sobald die im Wasser sind, in ihrem Element, da bewegen die sich fließend und es geht wie am Schnürli und sie sind wendig. Genau so ist es eigentlich, wenn wir in unserer Bestimmung drin sind. Wenn wir in der Arbeit die Gottes leben, dann werden wir uns als Menschen nicht mehr so kurlig verhalten. Nicht so komisch, so unbehäbig. Du weißt dich plötzlich in einem ganz anderen Element, weil da gehörst du hin. Das Verrückte ist ja, dass wir von unserem Denken her vom Griechischen herkommen. Und im griechischen Denken, da tun wir ganz gut aufteilen in verschiedene Gebiete bei uns. Wir haben unseren Körper, wir haben unsere Seele und wir haben unseren Geist. Und wir trennen das manchmal recht krass. Das ist aber kein hebräisches Denken. Der Hebräer, der kennt eigentlich nur zwei Sachen. Der Körper und Seele und Geist. Und das gehört aber eigentlich ganz, ganz eng miteinander verbunden. Das heißt, das sind automatisch, ist das Herz dabei, der Verstand dabei, das sind Gefühle dabei. Und Christ darf Gefühl haben. Gehört alles automatisch zusammen. Und wenn wir vom griechischen Denken her kommen, tun wir das manchmal recht unterteilen. Und dann kommt es plötzlich, dass man sagt, ja, ich bete Gott im Geist an. Und wir trennen das dann plötzlich ganz stark von unserem Körper. Würde ein Hebräer nie machen. Da kommt das, wo in dir ist, ist automatisch das, was den Körper ausdrückt. Das gehört alles ganz eng zusammen. Dass wir mit unserem ganzen Sein vor Gott ausdrücken, was wir meinen. Wenn wir jetzt wissen wollen, was Arbeitig ist, ich weiß nicht, ob ihr mal gehört habt, bei einem Begriff, wo man nicht recht weiss, ja, wie ist der zu verstehen, biblisch zu verstehen, dann kann es eine Hilfe sein, einmal zu schauen, wo ist es in der Bibel zum allerersten Mal erwähnt. Und das werde ich bei dem Begriff Arbeitig jetzt einmal tun. Da gehen wir ins erste Buch Mose und landet im Kapitel 22, wo das erste Mal der Begriff richtig erwähnt ist. Und da heißt dann bei einer Geschichte, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, er hat ihn also gerufen. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer. Der hat also alles vorbereitet schon. Machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier? Und ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Er geht hin, um anzubeten. Und jetzt, wenn wir uns das so vorstellen, wie der Isaak und der Abraham unterwegs sind, da mit dem Esel und sie haben Holz dabei gehabt und alles, dass man das Opfer bringen kann, dann stellen wir uns vielleicht auch vor, okay, die gehen ja, um Gott anzubeten. Der Isaak hat dann sicher die Gitarre eingepackt und der Abraham hat Liederbüchli dabei gehabt. Lesen wir da nichts davon. Anbetung verbinden wir immer ganz schnell mit Musik. Aber Anbetung ist viel mehr als Musik. all das ist letztendlich gut und gehört auch dazu, aber ist nicht arbeitig im tieferen Sinn. Was hat Abraham in dem Moment gemacht? Er hat sein Liebste, seinen einzigen Sohn, gegeben. Wenn du ein Kind hast, weißt du, was das bedeuten kann. Anbetung hat also etwas damit zu tun, alles zu geben. Alles, was mir lieb ist, alles, was mir von Bedeutung ist, alles zu geben. Gott hat von ihm Gehorsam verlangt. Das Spannende ist, wenn die Geschichte dann weiterliest, Gott hat ja dann letztendlich eingegriffen und hat nicht zugelassen, dass er den Isaak opfert. Aber er hat gesehen, wer er parat, würde er sein Liebste hergeben. Und wenn du Gott dein Liebste gibst, heisst das nicht, dass er dir alles wegnimmt. Gott ist kein Sadist. Gott ist Liebe. Aber er will sehen, meine ich es auch ernst. Wenn er dir etwas wegnimmt, dann nur etwas, wo dich blockiert, wo dich hindert, näher zu ihm zu bringen, oder wenn er dir etwas noch Besseres geben will. Jetzt haben wir ins Alte Testament hineingeschaut, jetzt will ich ins Neue Testament hineinschauen. Wo kommt da der Begriff zum ersten Mal vor? Und dann schauen wir ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Und da lesen wir dann, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein, Jesus, mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Spannende ist ja bei dieser Geschichte, jetzt gehen wir wieder bald in die Weihnachtszeit, das Wetter macht es alles deutlich, es geht so langsam wieder in die Richtung. Da reden wir ja manchmal von diesen heiligen drei Königen. Das Spannende ist, sie sind weder heilig gewesen, noch sind sie drei gewesen, noch sind sie Könige gewesen. Aber wir reden von den heiligen drei Königen, dann wissen wir alle, was eigentlich gemeint ist. Was haben die drei gemacht? Sie haben arbeitet. Und sie haben das Beste, was sie hatten, haben sie gegeben. Nicht irgendetwas, was sie gerade noch vorher hatten. Sie haben nicht aufgerechnet. Ich habe so eine spannende Tante, die sich immer notiert, wenn sie ein Geschenk überkommt, was hat sie bekommen, dass sie im gleichen Mass etwas kann wieder retour geben und hat das alles ganz genau, die hat Buch geführt über alles. Aber die haben nicht gerechnet, sondern sie haben einfach das Beste gegeben. Und damit haben sie gearbeitet. Arbeitung hat also irgendetwas damit zu tun, alles zu geben und das Beste zu geben. Das ist letztendlich Hingabe. Anbetung hat eben wenig damit zu tun, sich wohlzufühlen. Manchmal ist das im ersten Moment, wenn man sich das Beste gibt oder alles gibt, nicht der Moment, wo man sich am wohlsten fühlt. Aber ich kann dir versprechen, sobald du in der Nähe von Gott bist, arbeitest in der Gegenwart von Gott bist, dann wirst du dich so wohl fühlen wie noch nie. Aber das ist nicht der Beginn. Du musst Gott alles zur Verfügung stellen, alles geben, dein Liebste geben, ihn arbeiten, und dann wirst du in der Gegenwart von Gott Gewaltiges erleben. Wir reden ja immer wieder von Lobpreis, von Anbetung. Und wir haben uns entschieden als Pastor, wir wollen da in der Gemeinde nicht gross kompliziert machen, einen Unterschied groß breit machen, dass man im einen Moment nur von Lobpreis oder im anderen nur von Anbetung reden darf. Aber es ist schon spannend, dass es einen gewissen Unterschied gibt. Denn Lobpreis letztendlich hat mit Preisen, mit Loben, mit Rühmen zu tun. Und Anbetung ist noch viel, viel mehr. Anbetung hat mit dem komplett ganzen Leben zu tun. So wie Sabrina letztes Mal gesagt hat, Anbetung ist ein Lebensstil. Das ist Verehrung, das ist Hingabe, Ehrfurcht, Unterordnung, Nachfolge. Sich Gott ganz ausliefern mit dem Besten, was du hast, mit allem, was du hast. Das ist Anbetung. Und Johannes 4 heißt dann, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und jetzt, ich weiß, Sabrina hat letztes Mal schon eine Stiftshütte gezeigt. Ich werde euch das so ein ähnliches Bild nochmal zeigen. Und da ein bisschen eintauchen in das Bild. Weil es ist mega spannend, was da passiert. Es hat vorne einen Eingang gegeben. Also es ist ringsum eigentlich zu gewesen. Vorne ist ein Vorhang. Der erste Vorgang, das ist das Tor gewesen, die Tür. Jesus hat übrigens auch gesagt, ich bin die Tür. Und da hätte man müssen durchgehen, um in den Vorhof zu kommen. In den Vorhof hätte jeder Jude rein dürfen, der beschnitten war. Denn nachher, dass die eigentliche Stiftshütte, sehen wir da auf dem Bild hinten mit dem Teppich, da haben nur die Priester dürfen rein. Und jetzt sehen wir genau auf dem weiteren Bild, jetzt ist es ein bisschen von einer anderen Sicht. Also rechts ist der Vorhof mit dem Brandopferaltar. Da haben sie Gott geopfert für ihre Sünden. Dann hat es so ein Waschbecken, da haben sie sich gereinigt, um sauber reinzugehen in das Heilige. In dem Heiligen ist Gott arbeitet worden. Und ganz links hinten ist das Allerheiligste. Gott hat nämlich gesagt, er hat ganz genaue Anweisungen gegeben, wie das gebaut werden soll. Er hat gesagt, ich will unter meinem Volk wohnen. Ich bin präsent. Das ist meine Gegenwart. Und in das Allerheiligste, ganz hinter, wir sehen zwischen Heiligem und Allerheiligem, ist auch so ein Vorhang, wo das versperrt. In das Hinterste, wo die Bundeslade Gesetz sind, der Gnadenthron, da hat der hohe Priester nur einmal im Jahr rein dürfen, um ein besonderes Opfer darzubringen. Und wenn wir das Bild anschauen, dann sehen wir im Vorhof den Altar und schauen, jetzt hat es den Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. An sich gibt es die Stiftshütte immer noch und ist für uns von grosser Bedeutung. Aber wir müssen nicht mehr genau wie die Juden so vorgehen, denn bei dem Brandopferaltar Jesus hat sein Opfer gegeben. Er hat sein Blut vergossen für unsere Sünden. Bei dem Waschbecken, wo sie sich gereinigt haben, da dürfen wir uns reinigen durch Sündenbekenntnis. Das heisst, Buss tun. Wenn ich merke, in meinem Leben ist etwas, wo nicht zu Gott passt, dann darf ich das bekennen, weil Jesus das Opfer vorher schon gebracht hat. Anders wirst du nie dürfen reingehen. Sie haben gewusst, ich muss mich zuerst einmal waschen, ich muss mich reinigen. Das sind Sachen in meinem Leben, die nicht stimmen. Und sie haben gewusst, wenn sie durchs Heiligste und wenn der hohe Priester nachher durchs Allerheiligste geht, es ist gefährlich, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Weil in der Gegenwart von Gott, er ist heilig, er ist rein. Da darf nichts Unreines sein. Wir haben dann zwischendrin in dem Heiligsten haben wir dann, einen Tisch mit Schaubrot. Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Wort. Durch das sie mir genährt. Und dann hat es einen Räucheraltar gegeben, in dem vor dem Allerheiligsten, wo im Prinzip für Gebet, Zwiesprache mit Gott, für Fürbitte steht. Und dann hat es eben den Vorhang in das Allerheiligste. Und da ist etwas ganz Gewaltiges passiert. Denn Jesus Christus, als er am Kreuz gestorben ist und zum letzten Mal aufgeschrien hat und gestorben ist, ist in dem Moment im Tempel der Vorhang verrissen. Und zwar von oben nach unten. Das hätte kein Mensch machen können. So hoch hätte niemand langen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Er hat den Vorhang verrissen. Er hat den Zugang parat gemacht zur Gegenwart von Gott. Das Allerheiligste ist plötzlich für alle Priester zugänglich. Und wie wir aus dem Neuen Testament wissen, alle, die zu Jesus gehören, sind Priester. Wenn du Jesus in deinem Herz hast, wenn du zu Jesus gehörst, bist du Priester vom Neuen Testament. Und das ist dann eine ganz gewaltige Sache. Ich will nochmal zurückkommen auf das Allerheiligste, weil die Juden haben gewusst, da ist Gottes Gegenwart präsent. In seiner ganzen Heiligkeit, mit seinem Licht, mit seiner, wenn Gott gegenwärtig ist, sie haben gewusst, dann können wir eigentlich nicht überleben. So wie wir sind, wir können in der Gegenwart von Gott nicht leben. Und wenn der hohe Priester einmal im Jahr reingegangen ist, dann ist das nicht ungefährlich gewesen. Und das haben sie gewusst. Und aus dem Grund haben sie beim hohen Priester, Gott hat eben auch genau gesagt, wie er soll angelegt sein. Und bei dem Gewand, wir sehen mal das Bild von dem hohen Priester, der hat es unten an dem Saum hat's auch glücklich gehabt. Und so, wenn er reingegangen ist, ins Allerheiligste ist er allein reingegangen. Niemand hätte ihn können sehen. Aber sie haben ihn gehört. Der hat sich immer müssen bewegen und sie haben gehört, er lebt noch. Wir lachen. Und das tönt für uns lustig. Aber sie haben gewusst, in der Gegenwart von Gott, da wird es ernst. Da können wir nicht einfach so bestehen. Und sie haben wahrscheinlich auch bibbert, wird das Opfer angenommen? Da ist eine gewisse Ehrfurcht, aber auch Angst um sie, was passiert. Und eine Überlieferung sagt, dass sie sogar teilweise ein Seil ums Bein vom hohen Priester gebunden haben, dass, falls er sterben würde und sie die Glöckchen nicht mehr hören, könnten sie ihn rausziehen. Weil das Allerheiligste betreten hätten sie nie dürfen. In die Gegenwart von Gott kommen. Und jetzt sehen wir, was das bedeutet, wenn Jesus am Kreuz stirbt und der Vorhang verriest. Die Gegenwart von Gott ist plötzlich frei zugänglich. Nicht nur einmal im Jahr, sondern die ganze Zeit, aber er ist heilig. Und jetzt kommt nochmal etwas Spannendes. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und mich hat es erstaunt, herauszufinden, dass es offenbar so war, ist, dass die Vorhänge zwischen zum Eingang zum Vorhof, Eingang zum Heiligtum, zum Heiligen und Eingang zum Allerheiligsten, dass das drei Vorhänge sie sind und jeder seinen Namen hat. Der erste Vorhang zum Vorhof haben sie genannt der Weg. Der zweite Vorhang ist Heilige, haben sie genannt, die Wahrheit. Und ihr ahnt schon, der dritte Vorhang ist Allerheiligste, hat Kaiser das Leben. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist das eine absolute Provokation gewesen. Er hat gesagt, ich bin der direkte Weg ins Allerheiligste. Ich. Nur durch mich kommst du direkt in die Gegenwart von Gott. Du bist auf niemanden angewiesen. Ich habe alles parat gemacht. Ich habe das Opfer erbracht. Du dich reinigen. Du bekennen. Wenn du durch mich durchgehst, kommst du direkt ins Allerheiligste. Direkt in die Gegenwart von Gott. Und sind wir uns bewusst, was Jesus da für uns gemacht hat? Sind wir uns bewusst, was das auch für uns bedeutet? Schaut, manchmal leben wir so unbedacht im Alltag. Und vielleicht geht es dir manchmal auch im Alltag, dass du denkst, ja gut, Jesus vergibt das schon wieder. Weißt du, was das Jesus bedeutet hat? Am Kreuz sterben. Anbetung heisst, ich will mit meinem ganzen Leben arbeiten, nicht nur am Sonntagmorgen. Anbetung, wenn ich in die Gegenwart von Gott komme, heisst das auch, ich muss das Opfer, das Jesus gemacht hat, annehmen für mich. Sonst werde ich nicht bestehen in der Gegenwart von Gott. Ich muss bereit sein, Buße tun, das heisst, mich zu waschen, da wo etwas dreckig geworden ist, abzuwaschen, ihm zu bringen. Wie sonst kommst du nicht in die Gegenwart von Gott. Aber gewaltiges Vorrecht, dass wir direkt durch Jesus Zugang dürfen haben. Dass er letztendlich alles gemacht hat, was es braucht. Schaut, wenn wir jetzt in Lobpreis reingehen, dann ist das nicht irgendein Entertainment. Wenn wir in die Anbetung von Gott reinkommen wollen, dann kannst du das ganz unterschiedlich erleben. Wenn du in Gottes Gegenwart willst kommen, musst du sein Opfer angenommen haben. Du musst bereit sein, loszulassen, dich reinzuwaschen. Und wir haben auch ein Gebetsteam da, wenn dir noch irgendetwas auf dem Herz ist, geh doch einfach hin, leg es von Gott ab. Dass du in die Gegenwart von Gott kannst treten, weil in seiner Heiligkeit hat nichts anderes Bestand. Und wenn du jetzt in die Lieder, die wir singen, wirst dein Herz reinlegen. Wenn du bereit bist, ihn anzubeten, ihm alles zu geben, das Beste und alles, dann kannst du mit deiner Anbetung direkt vor dem Thron Gottes sein. Direkt in der Gegenwart von Gott, weil er gesagt hat, Jesus, durch mich ist der Weg parat. Ich habe den Weg für dich parat gemacht. Jeder Bereich von unserem Leben von Gott ausbreiten und ihn bestimmen lassen. Und wir werden jetzt gerade singen, mutig komme ich vor deinen Thron. Wisst ihr, warum mutig? Der hohe Priester, der hat nicht gewusst, ob er lebendig rauskommt. Ich darf mutig vor den Thron Gottes gehen, weil ich weiß, Jesus hat alles getragen. Es ist gut, er hat den Weg frei gemacht. Ich darf, ich habe das Recht, das Vorrecht, in die Gegenwart von meinem himmlischen Vater zu kommen. Mutig komme ich vor deinen Thron. weil du hast alles bereitet, alles gemacht. Du hast den Weg frei gemacht. Und so wenn wir jetzt mit dieser inneren Haltung vor unseren Gott kommen. Und ich bitte dich, wenn dir irgendetwas noch zuvorderst ist, du das bereinigen bei Gott. Nutz das Gebetsteam, nutz die Nachbarn, die vielleicht neben dir ist. Sprich es aus, du es ablegen. Und dann können wir in die Gegenwart von unserem himmlischen Vater eintreten. Und das ist eine Gegenwart, die heilig ist. Und wo es nicht nur um Gefühl geht, aber es dein Leben wird ganz anders bereichern. Weil das ist unsere Grundbestimmung. Wir sollen in der Gegenwart von Gott sein, in der Arbeitung von Gott.